nutze ich Fokuszeiten für mich am besten? Und was macht der Zeigarnik-Effekt mit mir? Antworten zum effizienten Arbeiten jetzt in dieser Folge des Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Herzlich willkommen zum Passion for Business Podcast. Heute geht es um unseren ständigen Begleiter, die Zeit. Das ist für Unternehmer ja ein Dauerbrenner. Wir arbeiten und arbeiten, doch sind wir eigentlich wirklich effektiv, effizient und produktiv? Wie können wir vielleicht effizienter werden? Oft sprechen Unternehmer auch von so einer Hamsterrad-Erfahrung. Von daher ist Zeit die wichtigste Ressource, die wir als Unternehmer haben. Und insofern wollen wir hier im Passion for Business Podcast jetzt regelmäßig auch mal drauf schauen, wie wir die Zeit besser nutzen können. Dabei hilft mir Thomas Mangold. Er ist Experte für Selbstmanagement, hat unter anderem einen riesen Podcast zu diesem Thema. Und auf seiner Webseite heißt es, alles locker im Griff, dank guten Zeit- und Selbstmanagement. Insofern, das klingt super, glaube ich. Von daher direkt nach Wien heute Morgen. Hallo Thomas.
Hallo René, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, es ist ja noch recht früh am Morgen, dass wir uns hier verabredet haben.
Ja.
Wie startest du denn als Experte für Zeit- und Selbstmanagement eigentlich so in den Tag?
Ja, ich muss zugeben, ich bin seit Geburt an sozusagen ein richtiger Early Bird. Also mein Tag beginnt um 5 Uhr und das ist komplett ohne Wecker, meistens zumindest. Außer der Tag davor war irgendwie Champions League Abend oder sowas. Aber ansonsten 5 Uhr ohne Wecker und ich bin auch jetzt niemand, der ein großartiges Morgenritual braucht. Also ich stehe dann meistens schon um 5.15 Uhr am Schreibtisch und bin da beginnt dann eigentlich auch schon die Zeit, wo ich wirklich produktiv und effizient arbeiten kann. Das ist meistens so die Zeit zwischen 5.30 Uhr und 8.30 Uhr. Das ist meine Hochleistungszeit und die probiere ich natürlich möglichst effizient zu nutzen, aber da werden wir sicher im Laufe des Gesprächs noch drauf eingehen.
Vielleicht ganz kurz da nochmal eingehakt, worauf fokussierst du dich dann in dieser Zeit? Mhm. Also checkst du erstmal deine E-Mails oder arbeitest du an einem Podcast oder...
Genau, nein. Also das sind dann die wirklich wichtigen Dinge. Also ich versuche meinen Tag immer so zu strukturieren, dass ich mit den wirklich wichtigen Dingen anfange, mit den wirklich wichtigen Aufgaben, Projekten. Das sind die, die mich meinen Zielen halt sehr, sehr näher bringen. Also das kann durchaus sein, dass das ein Podcast-Einsprechen ist. Das kann sein, dass ich Texte für meinen Blog schreibe, irgendwelche neuen Workshops konzipiere oder ähnliches. Aber mit Sicherheit nicht die E-Mails. Nein, die E-Mails kommen frühestens um 8.30 Uhr oder 9 Uhr dran. Viel früher wird es von mir keine E-Mail geben, genau.
Alles klar. Ein bisschen zurückgehen vielleicht in deiner Historie. Warum hast du eigentlich angefangen, dich mit diesem Thema Selbst- und Zeitmanagement zu beschäftigen? Wie ist das entstanden?
Ja, da gehen wir gut 30 Jahre zurück. Ich war circa 16 Jahre alt. Mein Vater hat mir damals ein Buch geschenkt, das hat geheißen Der Minutenmanager. Ich gehe mal davon aus, dass er gute Gründe hatte, mir dieses Buch zu schenken damals. Aber es war für mich schon ein absoluter Gamechanger. Also ich war jetzt nie der, der besonders gerne gelernt hat. Ich habe zwar recht schnell und gut gelernt, aber nie besonders gerne. Ich war viel lieber draußen und habe Fußball gespielt oder ähnliches oder mich mit Freunden getroffen. Und dieses Buch hat schon irgendwie komplett mein Mindset geändert, weil ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich mir wirklich die Zeit nehme fürs Lernen und da wirklich dann gewisse Strategien, Methoden und so weiter anwende, die in diesem Buch stehen, dann bin ich noch mal schneller und habe noch mal mehr Zeit, mehr Freizeit sozusagen und mehr Zeit Fußball zu spielen oder ähnliches. Insofern hat mich das Thema von damals eigentlich so richtig in den Bann gezogen und hat mich seither auch nicht mehr so wirklich losgelassen. Zeitlang ist ein bisschen verschwunden von der Bildfläche, das war so die Berufseinstiegszeit, da sind dann andere Prioritäten hervorgekommen, aber ja, irgendwann habe ich es dann zum Glück wieder gebraucht und wusste, wo ich nachsehen muss. Und das war dann schon, also für mich ein absoluter Gamechanger, dieses erste Buch, das ich dazu gelesen habe. Und wirklich, es ist sogar eine Neuauflage jetzt erschienen vor kurzem. Ich muss sie mal lesen und anschauen, wie gut die noch ist oder wie aktuell das noch ist. Ja. Aber damals war es für mich absoluter Gamechanger.
Und die berufliche Verbindung tatsächlich, also dass du eben jetzt das geworden bist, was du gerade machst, eben andere Leute auch zu coachen in dem Bereich. Wie ist das entstanden?
Ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Ich versuche sie ganz kurz zu halten. Also ich bin prinzipiell immer jemand, der sehr gerne geschrieben hat. Und damals ist so das Bloggen gekommen, aufgekommen. Das war vor 10, 12 Jahren so ungefähr. Ich habe dann mit einem Fußballtrainer-Blog gestartet, weil ich damals Fußballtrainer war und viele, viele ehrenamtliche Funktionen im Fußballverein hatte. Job, 50 Stunden, Familie und so weiter. Also dann wirklich in die Überforderung ein bisschen gekommen bin. Also genau da hineingeschlittert bin, wo viele meiner Kunden heute drinstecken. Zum Glück nicht ins Burnout. Also das war Gott sei Dank nicht der Fall. Aber ich habe dann schon gemerkt, ich muss irgendwas tun. Und ich habe mir gedacht, ja gut, wie schaffst du jetzt ein bisschen Verpflichtung? Warum schreibst du einfach nicht? Warum machst du nicht einen Blog und beginnst darüber zu schreiben, was du jetzt so tust, was du so machst, was du veränderst in deinem Leben? Erstens mal, um andere dann auch vielleicht motivieren zu können. Das war so der erste Gedanke. Aber viel, viel mehr war es im ersten Moment eher was für mich, um Accountability, um Rechenschaft zu schaffen. Ja, und dass dann daraus so ein Business entsteht, das war wohl der Zahn der Zeit, der da genau richtig getroffen hat. Also ich hätte mir das zum Start gar nicht vorstellen können, was sich dann entwickelt hat. Podcasts, Bücher, Coachings, Vorträge, Seminare, Keynotes. Also das hätte ich mir alles nicht erträumen lassen. Ich hatte auch nie einen Businessplan, muss ich sagen. Also wahrscheinlich werden jetzt viele den Kopf zusammenschlagen, aber ich habe das eigentlich nebenberuflich gestartet und das hat sich einfach alles von allein entwickelt bei mir.
Das ist aber, glaube ich, ganz spannend, ne? Wenn du sagst, okay, du hast selber gemerkt, irgendwie komme ich mit der Zeit nicht hin oder ich fokussiere mich nicht richtig oder auf das Falsche, je nachdem. Insofern dann tatsächlich anzufangen und für sich selbst erstmal loszulegen. Was waren denn dann so die größten Aha-Momente, gerade so am Anfang, ne, als du dann so angefangen hast und auch vielleicht dann Fortschritte gemerkt hast bei dir selbst?
Ja, absolut. Also mein größtes Problem damals war, dass ich zwar einen Tagesplan oder so To-Do-Listen, das hatte ich eigentlich immer schon erstellt, das habe ich mitgenommen aus diesem Buch auch, aber ich habe irgendwie den Fokus auf meine großen Ziele verloren. Also was will man im Leben erreichen, was will man machen, und so auch diese schöne Metapher, oder Metapher ist es ja keine, diese schöne Übung, schreibt eine eigene Grabrede sozusagen. Also das habe ich komplett aus dem Blick verloren und bin eigentlich so von einer Aufgabe zum nächsten, von einem Projekt zum nächsten, von einer Verpflichtung zur nächsten irgendwo so hin und her geschwommen und irgendwie hin und her geswitcht und habe das vollkommen aus den Augen verloren. Und das war schon ein absoluter Gamechanger, sich mal wieder hinzusetzen. Und ich habe das damals, ich kann mich noch erinnern, das war damals ein Thermenwochenende unweit von Wien. Und ich habe mich dann hingesetzt und gesagt, okay, und jetzt überlegst du wieder, was willst du wirklich in 10, 15, 20, 30 Jahren, wie soll es ausschauen? Und das war dann schon einerseits natürlich ernüchternd, dass ich die letzten wahrscheinlich 3, 5 Jahre meines Lebens damals mehr oder weniger vergeudet habe, wobei vergeudet ist vielleicht zu hart, aber eben nicht daran gearbeitet habe. Das war schon ein absoluter Gamechanger und es hat einfach mich komplett neu ausgerichtet und mir wirklich auch Mut und Motivation und Kraft gegeben in einer Zeit, wo es halt schon schwierig war, ja, also wo schon viel los war. Und das war so für mich wirklich absolut, absolut spannend, das mitzuerleben und erinnere mich heute noch gern dran, ja.
Du hast gerade dieses Thema, das Schreiben der eigenen Grabrede genannt. Kannst du kurz erklären für alle die das jetzt nicht kennen, was sich dahinter verbirgt und was die Übung ist?
Ja, die Übung dahinter ist einfach, dass du dich Gedanken machst, mit was willst du in Erinnerung bleiben. Ja, also das muss jetzt nicht sein, so wie Elon Musk, dass ich der Welt in Erinnerung bleiben möchte. Das ist jetzt bei mir nicht so der Fall. Aber mit was will ich meinen Freunden, Bekannten, die dann eben meine Beerdigung dann besuchen, mit was will ich denen in Erinnerung bleiben? Und was sollen so die Highlights in meinem Leben gewesen sein? Gibt ja da mehrere Übungen, ja, auch was auf was will ich mich im Totenbett zurückerinnern, ja, und so weiter. Und das ist eben so eine spannende Übung, um einfach mal für sich festzustellen und zu überlegen, was sind denn so für mich die wichtigen Dinge im Leben? Ja, und das, glaube ich, ist eine Übung, die kann nicht schaden. Ich kann nur empfehlen, sie wirklich in absoluter Ruhe zu machen und nicht irgendwie so schnell zwischendurch. Das braucht wirklich Zeit und darf auch ein paar Mal überarbeitet werden. Also das ist jetzt auch nichts, was statisch sein muss. Also das hat sich seither sicher 2, 3 Mal verändert. Ich mache diese Übung recht regelmäßig und darf sich auch verändern. Also das ist überhaupt nichts Dramatisches. Aber sich einfach mal damit wirklich so einen Tag lang vielleicht zu beschäftigen, ist extrem spannend und ich kann es wirklich nur empfehlen, weil es wirklich, ja, man sieht halt oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich glaube, das ist eine schöne Metapher. Und wenn man diese Übung macht, dann ja, erklimmt man so den nächsten Berg und sieht wieder rundherum und sieht wieder, wo man hin will, glaube ich, denke ich.
Gut, dann haben wir gleich schon mal den ersten Tipp für alle die jetzt an ihrem Selbst- und Zeitmanagement arbeiten wollen. Was bedeutet Selbstmanagement eigentlich aus deiner Sicht?
Es ist ein Gesamtkonzept für mich. Also es ist nicht so wie Zeitmanagement. Zeitmanagement ist für mich ja, okay, ich manage meine Zeit, das ist ja gut, aber zum Selbstmanagement gehört eben alles, was sich in meinem Umfeld befindet. Also ich kann jetzt mal ein paar Schlagworte in den Raum werfen mit der Gewissheit, dass ich da sicherlich jetzt nicht alles erwähnen werde, aber da gehört zum Thema Motivation, gehört dazu Gewohnheiten, Selbstdisziplin, Notizmanagement vielleicht, Projektmanagement, Zielsetzung, Erfolgsmanagement, fokussierter Arbeiten, Nein sagen lernen, auch irgendwie in einer Form, Workflow-Management, wie gehe ich mit Geld um und vieles, vieles mehr. Also es ist eigentlich das komplette Ich. Ja? Also wenn ich mich als Unternehmen sehen würde, quasi meine eigene Person als Unternehmen sehen würde, dann sind es eigentlich die Abteilungen dieses Unternehmens und das Gesamtkonstrukt, das dieses Unternehmen erfolgreich macht, das ist für mich Selbstmanagement. Und man muss jetzt nicht in allen diesen Bereichen absolut top sein, aber man muss halt für sich herausfinden, okay, was sind die Bereiche, wo ich ganz schlecht bin und wo sollte ich mal ein bisschen schauen, dass ich besser werde, um die Gesamtstruktur auch besser zu machen. Also für mich ist Selbstmanagement wirklich alles, was mit meinem eigenen Management, mit meinem eigenen Ich und mit dem, was um mich herum passiert, zu tun hat, das möglichst gut zu regeln mit dem Ziel, ja, und das hast du am Anfang schon schön erwähnt, was auch auf meiner Website steht, mit dem Ziel, wieder mehr Zeit für mich und für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben, was auch immer die sein mögen oder welche Personen auch die immer sein mögen. Das ist so das große Ziel. Ich glaube halt, wir sind in einer Zeit momentan, wo auch durch die Technik halt sich sehr, sehr viel verschnellert und sehr, sehr viel Momentum aufgenommen wird im Moment. Und wenn man da nicht aufpasst, dass man rechtzeitig auch wieder zu den richtigen Zeitpunkten Geschwindigkeit rausnimmt und sich wieder orientiert darauf, was ist für mich das wirklich Wichtige und dem auch die nötige Zeit gibt, dann glaube ich, ist es die Gefahr groß, dass man gegen die Wand fährt, und das versuche ich möglichst vielen Menschen zu vermitteln, um das eben, dass das eben nicht passiert. Also so Dinge wie Burnout zum Beispiel wäre dann eins davon, aber da gibt es ja vielschichtige Dinge, die da passieren können. Das ist das große Ziel dahinter. Mhm.
Wenn du jetzt auf Gründer, Unternehmer triffst, die anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann kommst du ja mit dem bestimmt ein bisschen in die Analyse, was die so generell machen, was sie vielleicht auch falsch machen. Also wo siehst du da häufig die größten Effizienzkiller bei denen, die sich jetzt so an dich wenden, die mit dir Kontakt aufnehmen und die da sich irgendwie verändern wollen?
Ja, also wenn du mal so, gerade wenn du gründest, ja, das ist bei Gründern vielleicht noch ein bisschen stärker als bei Unternehmern, die schon ein bisschen länger dran arbeiten, da sind dann wieder ein bisschen andere Probleme da, aber gerade bei Gründern ist halt die Idee im Vordergrund und die Idee ist halt was sehr, sehr Spannendes, und eine Idee zu verfolgen, das kann auch halt auch oft sehr, sehr schnell bedeuten, dass man sich in irgendeiner Form verzettelt, ja, also dass man dann mit vielen, vielen Dingen sich beschäftigt, die im Moment vielleicht gerade sogar dringend sind, aber für das Gesamtkonzept oder für die Idee oder für die Gründung eigentlich nicht wirklich wichtig. Und da sehe ich schon immer wieder Menschen, die sich da enorm verzetteln und die da eigentlich dann an Dingen arbeiten. Also das Paradebeispiel kennt jeder. Ich nehme es jetzt einfach mal auch her, sich über das Design der Visitenkarten Gedanken zu machen, wird wahrscheinlich das Problem 7934 sein. Und da werden davor viel, viel wichtigere Dinge kommen. Also ich sehe immer wieder, dass eben kein klarer Fokus auf das Ziel da ist und dementsprechend auf das Ziel ausgerichtete Planung nicht da ist. Ich spreche da am liebsten immer von einem roten Faden. Also wie sieht mein roter Faden durch den Tag, durch die Woche, durch den Monat aus? Und dieser rote Faden muss mich am Ende dann zu meinem Ziel, zur Gründung, zum Produkt oder was das auch dann immer sein mag, muss mich da so gut es geht ohne Umwege hinführen. Es wird ganz ohne Umwege wird es natürlich nicht gehen, aber er soll möglichst die Grundrichtung mir zeigen und mich nicht in irgendwelche anderen Richtungen abbiegen lassen sozusagen. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem, das ich oft sehe, oder den zweiten Effizienzkiller, wie du es so schön nennst, ist, dass es keine klare Abgrenzung zwischen Fokuszeit und Kommunikationszeit gibt. Ja, und das ist in den wenigsten Unternehmen übrigens der Fall, das hat jetzt mit Gründern nichts zu tun. Sprich, dass es Zeiten gibt, wann fokussiere ich mich auf meine Aufgaben, und wann kommuniziere ich? Ja, und Kommunikation jetzt im Gesamtkontext von Kommunikation. Also es geht von E-Mail bis Telefonieren, bis Meetings, bis 1:1 Gesprächen und so weiter. Und da klare Abgrenzungen zu schaffen, und zwar von Beginn an. Und gerade wenn ich ein Unternehmen vielleicht neu gründe, habe ich ja noch alle Chancen, das wirklich ordentlich einzubetten. Und diese Chance wird leider Gottes oft vertan, weil es eben da keine klare Trennung zwischen Kommunikationszeit und Fokuszeit gibt. Fokuszeit halt, wo ich meine Aufgaben arbeite, und Kommunikationszeit, wo ich kommuniziere. Und der dritte Punkt, den ich sehe als...
Ganz kurz da eingehakt. Hast du einen Tipp, wie man diese Trennung, weil ich sehe das auch bei mir, ne? Man nimmt sich vor, tatsächlich, so wie du das auch beschrieben hast, morgens erstmal nichts anderes machen, sondern das, was man sich selber vorgenommen hat. So. Ja. Und dann aber, dann öffnet man Teams und plötzlich poppt eine Nachricht auf. Ja. Oder man schaut doch nochmal schon in die E-Mails und plötzlich ist eine Nachricht da. Oder es gibt eine WhatsApp-Nachricht. Ja. So. Also, wie kriegt man diese Trennung gut hin?
Ja, also du hast es gut beschrieben. Kaum machst du diese Dinge auf, bist du natürlich schon fremdgesteuert und bist schon an diesen Aufgaben dran, weil sie im ersten Moment halt dringend sich als dringend darstellen. Vielfach, nicht immer, aber vielfach. Aber in der Regel nicht wichtig sind. Das heißt, es ist einmal ganz, ganz wichtig zu erkennen, den Unterschied wieder zu erkennen. Das haben wir leider verlernt im Laufe der Industrialisierung wahrscheinlich schon bis heute, dass wir den Unterschied zwischen wichtig und dringend nicht erkennen. Ja? Also um da auf ein recht lapidares Beispiel zurückzugehen, der Höhlenmensch, dem war ganz klar, dass er zuerst jagen geht und dann sich um alles andere kümmert. Ja, der hat die Prioritäten klar gesetzt. Das fällt uns heute viel, viel schwerer. Ist auch klar, wir haben auch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja, definitiv. Aber für mich gibt es ein paar Möglichkeiten, das zu tun. Also die erste Möglichkeit ist in meinem Unternehmen, gut, ich habe jetzt nicht allzu viele Mitarbeiter, das ist relativ überschaubar, aber hat jeder seine Fokuszeit und die kann er selbst definieren und an die halte ich mich und an die halten sich alle anderen. Ja, das heißt, das ist klar, also ich habe meine Fokuszeit, ich will vor 8 Uhr will ich von niemandem was hören. Ja, gut, das ist bei meinen 3 Mitarbeitern eh nicht der Fall. Die sind alle das Gegenteil von mir, die wachen da gerade auf, das ist ein Vorteil. Aber ja, das es gibt halt, wie soll ich sagen, mehrere Möglichkeiten. Also du kannst im Unternehmen selbst, also ich habe zum Beispiel eine Werbeagentur beraten, da hat der Unternehmer dann gesagt, okay, wir haben Kommunikationszeit zwischen 12 und 16 Uhr, also die haben das unternehmensweit festgelegt, ja, und interne, aber möglichst auch alle externen Meetings finden genau in dieser Zeit statt. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann klären wir die in dieser Zeit. Und wenn es irgendwas zu tun gibt, dann klären wir die in dieser Zeit. Und der ist sogar so weit gegangen, dass er dann serverseitig die E-Mails nur an 2 Zeitpunkten durchgelassen hat, die reinkommen, nämlich um 12 und um 15 Uhr. Mhm. Ja, also da kann man dann schon extrem viel machen. Und ich habe ja an dem Beispiel gesehen, wie viel da möglich ist. Ja, also wie plötzlich Mitarbeiter, denen du die Kommunikation abnimmst, ja, für gewisse Stunden zumindest, und wo du als Unternehmen halt auch das Setup vorgibst, ja, wie plötzlich viel, viel mehr Produktivität kommt, weil alle, es gibt eine klare Erwartungshaltung. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Eine klare Erwartungshaltung, da arbeitest du an deinen Aufgaben und da kommunizieren wir. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten im Endeffekt und auch Mischformen davon, aber das ist schon extrem spannend, was man da alles machen kann.
Okay. Als ich dich unterbrochen habe, wolltest du über den dritten Effizienzkiller sprechen.
Ja, genau. Also das ist das einfach alles selbst machen oder zu viel selbst machen. Ja, mir ist schon klar, dass gerade wenn man ein Unternehmen gründet, natürlich meistens die Ressource Geld nicht in Massen vorhanden ist. Aber sich trotzdem zu überlegen, was kann ich denn delegieren, ja, das macht schon Sinn. Und gewisse Dinge auch rechtzeitig zu delegieren und rechtzeitig abzugeben. Ich sehe halt viele, viele Gründer auch immer, ich berate ja auch einige davon oder Unternehmer halt immer, die so möglichst alles selbst machen wollen oder überall zumindest die Finger im Spiel haben wollen. Und das zahlt sich auch absolut nicht aus. Also da rechtzeitig delegieren zu lernen, das ist, glaube ich, das Wichtige. Delegieren zu lernen ist ein absolut ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn man schnell vorankommen will, vor allem auch bei der Gründung, ja. Mhm. Genau.
Hast du noch einen Effizienzkiller für uns?
Das wären jetzt die Hauptpunkte gewesen, also fehlende Planung und dann natürlich auch, was ich vorher schon kurz angesprochen habe, die Erwartungshaltung zu definieren. Ja, wenn ich Mitarbeiter einstelle, dann muss ich die Erwartungshaltung definieren. Und ich komme immer wieder in Unternehmen, wo die Erwartungshaltung aber gar nicht klar ist, wo jeder Mitarbeiter eine andere glaubt, der Unternehmer erwartet was anderes von ihm, ja, oder die Kollegen erwarten was anderes von ihm, das aber gar nicht die Realität widerspiegelt. Und wenn ich da ein klares Konzept vorgebe an Erwartungshaltungen, die ich als Unternehmer, als Unternehmen oder auch als Team habe, an meine Teammitglieder, an meine Mitarbeiter, dann läuft das einfach viel, viel besser und viel klarer und jeder hat viel, viel mehr Klarheit. Also das würde ich rechtzeitig beginnen, da wirklich so ein, ja, wie man es auch immer nennen will, Erwartungshaltung, klingt halt ein bisschen steif. Ja, kann man unterschiedliche Namen dafür definieren, aber das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wenn wir jetzt über Tipps, wir haben ja schon ein paar jetzt gestreift, aber wenn du jetzt so deine wichtigsten, vielleicht 5 Tipps geben würdest, mit denen man direkt jetzt effizienter losarbeiten könnte. Ab heute.
Also, so. Ab heute, genau. Also ein Punkt habe ich schon angesprochen, das ist unbedingt Fokuszeit einführen. Ja, auch für den Unternehmer oder für den Gründer selbst. Einfach zu sagen, in der Zeit von bis bin ich nur zu stören, wenn irgendein absoluter Notfall eintritt. Da schalte ich auch alle Geräte auf nicht stören zum Beispiel oder wie auch immer. Ja, oder lege Telefon um auf andere Nummern und so weiter. Also da wirklich, also das ist ein absoluter Gamechanger. Ich kann heute von mir behaupten und ich hoffe, viele, viele andere können das auch behaupten, denen ich dieses Konzept mitgegeben habe. In der Zeit von 35 bis 38 schaffe ich heute mehr als früher den ganzen Tag, wo das halt irgendwie verteilt über den Tag war. Mhm. Ja, also in diesen 3 Stunden schaffe ich mehr als in 8 Stunden. Das hört sich jetzt im ersten Moment paradox und unglaubwürdig an. Aber wenn man halt bedenkt, dass man pro Störung, also jedes Mal, wenn ich gestört werde, brauche ich bis zu 20 Minuten, bis ich das Konzentrationslevel erreiche, das ich vor der Störung hatte. Mhm. Und wenn man die Zahl mit einrechnet, dann hört sich 3 Stunden auf 8 Stunden gar nicht mehr dramatisch an. Also Fokuszeiten einführen, wirklich die Bürotür zumachen, auch klare Regeln formulieren, wann, okay, wenn es irgendwo brennt, ganz klar, dann muss natürlich gestört werden, aber ansonsten wirklich mal alles abschalten und sich voll auf die Aufgabe zu fokussieren, das ist ein absoluter Gamechanger. Dann, was ich oft sehe, gerade Meetings sind natürlich auch so ein Punkt. Über Meetings könnte man einen eigenen Podcast wahrscheinlich machen, mit vielen, vielen Tipps, aber so Status-Meetings zum Beispiel. Ja, wenn alles schläft und einer spricht, den Zustand nennen wir Unterricht, so heißt es dann in der Schule. Bei Status-Meetings ist es so ähnlich. Ja, also Status-Meetings brauche ich nicht mehr abhalten. Da gibt es heute technische Möglichkeiten, über Sprachnachrichten zu arbeiten und so weiter und so fort. Das sehe ich oft. Dann kann ich nur jedem empfehlen, der seine, vor allem wenn es dann schon Richtung Team geht, ja, seine Mitarbeiter produktiver zu machen, den Telehuddle einzuführen. Ja, mit klaren Zielen und klaren Ansagen. Was ist der Telehuddle für die, die das noch nicht kennen? Es besteht aus 3 Fragen. Also man steht im Team zusammen und jeder beantwortet 3 Fragen in ganz kurzer Zeit, also in 1 Minute bis 1,5 Minuten pro Teilnehmer. Mhm. Man muss natürlich so schauen, dass die Gruppe nicht zu groß wird, also über 10 Minuten sollte dieser Daily Huddle gar nicht dauern. Und das sind 3 Fragen, die jeder für sich beantwortet, im Team halt. Frage Nummer 1, was habe ich gestern für meine Ziele oder für die Unternehmensziele oder für die Teamziele gemacht, je nachdem. Frage 2, was will ich heute für die Ziele des Teams, des Unternehmens tun? Und Frage 3 ist, wo könnte ich heute auf Probleme oder Hindernisse stoßen, bei denen ich möglicherweise Hilfe brauche? Ja? Und da geht es einfach nur darum, dass sich im Team dann jemand meldet und sagt, ah, das Problem hatte ich schon, besprechen wir nachher noch schnell, nach dem Daily Huddle gebe ich dir was mit auf den Weg. Und so kann ich die Effizienz meines ganzen Teams unheimlich steigern und was der große Faktor von dem ist einfach hier wieder Accountability. Ja, das heißt, ich kann auch hier wieder ganz klar sagen, bam, das habe ich gestern gemacht, das will ich heute tun, ich muss morgen wieder Rechenschaft ablegen, der Mitarbeiter geht mit ganz anderer Einstellung an den Tag. Also diesen Telehuddle kann ich wirklich nur empfehlen. Das wäre jetzt Tipp Nummer 3 gewesen, glaube ich. Tipp Nummer 4 habe ich schon besprochen, vorher auch der rote Faden durch die Tageswochen- und Monatsplanung mit klarer Prioritätensetzung, was wann zu tun ist, glaube ich, absolut unabdingbar. Wenn ich mich immer zuerst um die wichtigen Dinge kümmere, dann ist das absolut top, ja, und wird mich enorm viel weiterbringen, als wenn ich es umgekehrt mache, weil die meisten Menschen machen es leider umgekehrt. Die fangen halt dann mit den E-Mails an und dann ist schon viel Zeit meistens verloren. Und der 5. Punkt, der gilt halt vor allem für Unternehmer und für Gründer, ist halt, sich wirklich bewusst auch Grenzen zu setzen. Ja. Ich merke es an mir selber, ich habe 100 Ideen und wenn ich alle 100 Ideen umsetzen wollen würde, würde ich wahrscheinlich eine Lebenszeit von 300 Jahren brauchen. Und sich bewusst auch Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, das eine, um das kümmere ich jetzt, oder um die 2 Ideen kümmere ich mich jetzt und alles andere stelle ich mal hinten an und alles andere kommt dann noch. Ja, also auch das ganz, ganz wichtig.
Fokussierung, ne?
Ja, absolut.
Ich habe in unserem Team auch mal rumgefragt, weil da ist natürlich auch mal so das Thema, ne? Wie kann ich meinen Tag besser planen, wie bin ich effizienter? Und da sind so ein paar Fragen zusammengekommen, die ich jetzt einfach nochmal ganz gerne aufwerfen würde. Und zwar, eine Frage war grundsätzlich, wie kann ich mich von Ablenkung, die jetzt gar nicht technischer Natur sind, sondern eher so emotional, ne, also die dann privater Natur teilweise sind, was soll ich am Wochenende machen, was muss ich noch einkaufen, tagsüber aber zumindest befreien, um produktiver arbeiten zu können.
Ja, also das, was da zuschlägt, nennt man den Zeigarnik-Effekt. Die Professor Zeigarnik war eine Professorin an der Universität in Berlin und die hat eine spannende Beobachtung bei einem Restaurantbesuch gemacht. Die hat nämlich einen Kellner beobachtet, der dort einen ganzen Tisch von, weiß ich nicht, 8 bis 10 Leuten hat Bestellungen aufgenommen und hat sich nichts notiert. Und er hat auch die Bestellungen dann vollkommen richtig zum Tisch gebracht und jeder Person genau das gegeben, was sie vorher bestellt hat. Hat aber 2 Minuten, nachdem er es zum Tisch gebracht hat, keine Ahnung mehr gehabt, was wer gehabt hat. Und sie hat den Effekt dann genauer untersucht und ist draufgekommen, dass wir uns einfach, und was auch vollkommen logisch ist, wir merken uns halt unerledigte Dinge, ja, oder unerledigte Aufgaben viel, viel besser und die poppen eben dann auch immer, wie du schon gesagt hast, was muss ich noch einkaufen oder was mache ich am Wochenende, poppen halt immer wieder in unserem Kopf auf. Und die kann ich ganz, ganz leicht ausschalten, indem ich schlicht und einfach diese aus dem Kopf rausbringe. Sprich, entweder in eine App hinein, Oder ich habe immer an meinem, das ist das Einzige, was ich fast noch mit Papier mache hier, ich habe immer einen Blog vor mir liegen, wo, wenn mir so etwas einfällt, dann schreibe ich das einfach auf und die Geschichte ist erledigt. Mhm. Das Einzige, was ich tun muss, um diesen Zeigarnik-Effekt auszuschalten, ist, meinem Gehirn glaubhaft zu vermitteln, das ist gut abgelegt, ich erinnere mich zum richtigen Zeitpunkt wieder dran und alles ist gut und dieser Gedanke wird nie wieder kommen. Ja, er kommt nur wieder, wenn ich das offen lasse. Also alle offenen Enden in meinem Kopf, die werden möglichst oft wiederkommen. Das heißt, entweder schließe ich diese offenen Enden oder ich mache meinem Gehirn eben glaubhaft, vermittle ihm glaubhaft, es ist zwar nicht geschlossen, aber es ist geplant, du brauchst dir keine Sorgen machen, alles ist gut. Ja. Und damit sind diese Gedanken weg und ich kann sehr, sehr schnell wieder weiterarbeiten. Also ich mache das immer so, ich notiere dann die Gedanken und bin schon wieder zurück bei der Arbeit und das funktioniert eigentlich einwandfrei, diese Strategie.
Super Tipp. Ich glaube, das ist auch abends vor dem Schlafen, weil manchmal, mir gehen dann auch so Dinge durch den Kopf, man lässt den Tag nochmal Revue passieren und am besten ist es tatsächlich, diese Dinge dann aufzuschreiben, vielleicht auch eine Idee, die man hat.
Ja.
Weil wenn man sich sagt, okay, ich merke mir das bis morgen und schreibe das morgen früh auf, wache ich dann manchmal nachts auf und dann sind die Dinge wieder im Kopf und man merkt, wie man einfach beschäftigt ist damit. So, das,
absolut.
Von daher immer auch einen Block neben dem Bett zu haben, um einfach diese Dinge aufzuschreiben, damit es dann weg ist.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Tägliche Rituale, um produktiv zu arbeiten, ist das aus deiner Sicht wichtig oder kann man darauf verzichten?
Absolut wichtig, absolut wichtig. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist der Begriff Rituale. Das klingt irgendwie esoterisch manchmal für manche Menschen, also für mich jetzt nicht unmittelbar, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Ich nenne es deswegen lieber Gewohnheiten, also tägliche Gewohnheiten einfach zu haben. Mhm. Und die sind enorm wichtig, weil alles, was ich zur Gewohnheit mache, ja, das kann man sich vorstellen, wie wenn ein Flugzeug auf Autopilot fliegt, ja, oder demnächst bald ein Auto auf Autopilot fährt. Das ist absoluter Gamechanger. Warum? Weil ich für alles, was auf Autopilot passiert quasi, also wofür ich jetzt keine großartige Willensanstrengung mehr braucht, kostet mich auch nichts von meiner Willenskraft. Ja? Und was die wenigsten wissen, ist, dass Willenskraft ein entscheidender Faktor für Produktivität ist. Ja, das hat jetzt unmittelbar, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich relativ wenig Verbindung, aber Willenskraft ist enorm wichtig, weil Willenskraft kann man sich vorstellen wie den Akku seines Smartphones. Also wenn ich gut schlafe und mich gut ernähre, dann ist der in der Früh zu 100% geladen und wird entladen mit jeder Entscheidung, die ich treffe und mit jeder Versuchung, der ich widerstehe. Mal ganz als Grobkonzept nur. Es gibt noch einige andere Dinge, aber das als Grobkonzept. Ja. Mhm. Und bedeutet natürlich, je weniger Entscheidungen ich treffen muss, und das tue ich ja, wenn ich was zur Gewohnheit gemacht habe, brauche ich keine Entscheidung mehr treffen, umso voller ist diese Willenskraft-Akku vielleicht noch am späten Nachmittag, vielleicht noch am Abend. Ja. Und wenn man dann irgendwie heimkommt und am Abend eigentlich nur noch sich auf die Couch schmeißen will und, keine Ahnung, Netflix schauen will, dann ist das ein gutes Zeichen, dass man, und anstatt zum Sport zu gehen vielleicht, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass der Willensstärke-Akku schon sehr, sehr leer ist. Und dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob es nicht Sinn macht, mehrere Gewohnheiten da wirklich im Alltag unterzubringen. Also ich glaube schon, dass das absolut wichtig ist und ein absoluter Gamechanger ist, ja.
Das Thema Teams und Mitarbeiter hattest du ja vorhin auch schon angesprochen. Jetzt gibt es einfach mehrere Mitarbeiter, die sollen ja auch zusammenarbeiten und jeder hat, glaube ich, per se erstmal seine eigene Vorstellung davon, wie arbeitet er effizient und produktiv. So, jeder hat da so vielleicht seine eigene Strategie. Wie kann man das aber harmonisieren, damit das Team da zusammen unterwegs ist und irgendwie nicht jeder seinen eigenen Weg verfolgt und denkt, er macht schon gut?
Ja, auch das hat jetzt wieder viel mit dem Thema Erwartungshaltungen zu tun und diese Erwartungshaltung sollte ich halt als Unternehmer vorgeben. Ja, da gibt es jetzt natürlich mehrere Punkte, die zu beachten sind. Also zum Beispiel, wir haben es von vorher angesprochen, so ein Kommunikationsführerschein. Mhm. Ja, wie kommuniziere ich wann und in welchem Fall kommuniziere ich mit welchem Kommunikationsmittel? Ja, das alles vorzugeben wäre zum Beispiel ein Punkt. Wie will ich, dass die Kernarbeitszeit meiner Mitarbeiter aussieht und will ich, dass die dann, wenn sie zum Beispiel an einen anderen Ort arbeiten, wenn nicht im Büro, wie will ich, dass die erreichbar sind, zu welchen Zeiten. Und vor allem aber die Frage, welche Ergebnisse erwarte ich mir, in welcher Qualität, bis wann? Ja, also das ist die entscheidende Frage. Und die muss ich halt immer kommunizieren. Und gutes Delegieren von Aufgaben macht genau diese Frage aus. Das heißt, wenn ich dem Gegenüber sage, ich erwarte mir dieses und dieses Ergebnis in dieser und dieser Qualität bis zu diesem und diesem Zeitpunkt, ja, dann habe ich ihm schon eigentlich alles mit auf den Weg gegeben, um meine Erwartungshaltung an Produktivität und an Effizienz ihm mitzugeben. Und wenn das Ergebnis dann in der entsprechenden Form kommt, ja, dann also ich bin ein großer Fan davon, auch in meinem Team, genau das so in diesem Punkt vorzugeben. Und wenn der Mitarbeiter dann vielleicht noch produktiver ist, ja, dann ist es gut für ihn. Dann hat er vielleicht mehr Freizeit oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, es ist immer die Erwartungshaltung und es ist immer die Sache, wie delegiere ich die Dinge. Und wenn ich das gut mache, dann ist der Spielraum für den Mitarbeiter, ja, ist guter Begriff, glaube ich, der Spielraum für den Mitarbeiter nach seinen eigenen Vorstellungen Produktivität und Effizienz auslegen sehr begrenzt. Ja. Und das muss ich dann halt eben unterbringen. Und was ich halt, vielleicht das noch als kleiner Nebensatz, was ich halt festgestellt habe in meiner Laufbahn und auch an mir selbst und an vielen, vielen Menschen, die ich geschult habe, beim Delegieren liegt die Schuld, wenn was nicht funktioniert, zu 95% beim Sender, also beim Sender und nicht beim Empfänger.
Der delegiert.
Ja, der delegiert, genau. Und das ist schon, und da kann man extrem viel machen. Also wenn ich wirklich gut delegiere, und ich habe viele Menschen in meiner Laufbahn kennengelernt haben, die Koryphäen in dem waren, und von denen auch viel abschauen dürfen. Wenn ich gut delegiere, dann ist dann kann der Empfänger sehr, sehr wenige Fehler noch machen, und ist die Erwartungshaltung, die ich habe, sehr, sehr klar, und damit ist er sehr, sehr eingeschränkt. Und wenn er ein guter Mitarbeiter ist, und dann wird das kein Problem sein, dass ich die entsprechende Qualität auch erhalte, genau.
Jetzt hat es ja in den vergangenen Jahren diesen Trend zum größeren Büro gegeben, ne? Also Großraumbüros, die Mitarbeiter sitzen nicht mehr so in ihren eigenen kleinen Parzellen. Und Teams sollen ja auch zusammenarbeiten, was dann aber das Risiko ja birgt. Ich habe mal eine Frage, kannst du mal das für mich machen, kannst du mir mal helfen? Also der eine trägt sein Anliegen an den anderen ran. Damit hat der andere natürlich jetzt eine gewisse, gewisses Dilemma, ne? Er gefährdet gegebenenfalls seine eigenen Aufgaben. Welche Tipps hast du dafür, für solche Situationen?
Ja, also Punkt Nummer eins, ich bin immer ein großer Fan, nach der folgenden Formel vorzugehen. Eliminieren, automatisieren, delegieren, tun. Ja, das heißt, ich kann schon mal viel von dem eliminieren beziehungsweise automatisieren, indem ich, es ist ja meistens so, viele Mitarbeiter kommen oftmals mit derselben Frage. Also gerade wenn ich ein Team habe unter mir und vielleicht 5, 10, 20 Mitarbeiter sogar, dann kommt da 5, 10 oder 20 Mal halt oftmals dieselbe Frage. Das heißt, da kann ich wirklich nur empfehlen, egal ob das jetzt teamintern ist, firmenintern, abteilungsintern, wirklich so ein Wiki zu erstellen. Ja, so wie Wikipedia, einfach ein firmeninternes Wiki zu erstellen, wo ich jede Frage, die ich als Vorgesetzter zweimal gestellt bekomme, zumindest zweimal, manchmal schon nach dem ersten Mal, aber spätestens nach dem zweiten Mal, schreibe ich diese Frage in ein internes Wiki, formuliere sie dort und habe damit die Störung schon ausgeschaltet. Und zwar auch in Zukunft für neue Mitarbeiter, die kommen. Ja, weil das, was du jetzt ansprichst, ist ja noch das kleinere Übel. Oftmals die Onboarding-Prozesse von neuen Mitarbeitern sind ja meistens noch viel, viel das größere Übel. Insofern das mal ein erster wichtiger Punkt. Dann haben wir vorher schon gesprochen von Kommunikationszeiten, ja, dass ich das klipp und klar festlege. Ich nenne das auch gerne Open- oder Closed-Door-Policy. Ja, das ist jetzt halt im Großbaumbüro jetzt nicht ganz so einfach, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Mhm. Wenn ich ein eigenes Büro habe und meine Bürotüre ist geschlossen, heißt das, ich bin in meiner Fokuszeit, ich will nicht gestört werden. Wenn die Türe offen ist, heißt das, du bist herzlich willkommen, du kannst jederzeit reinkommen. Das ist eine Win-Win-Situation für mich als Unternehmer, weil der Mitarbeiter weiß, ist die Tür geschlossen, dann darf ich da nur rein, wenn es wirklich wichtig und dringend und wenn es irgendwo brennt. Mhm. Ist die Tür aber offen, kann er sich auch sicher sein, dass ich ihm jetzt nicht anschnauze, ja, wie der Wiener sagt, und ihm da irgendwelche pflegelhaften Wörter entgegenbringe, weil er mich gerade irgendwo stört. Ja, sondern auch der Mitarbeiter kann sich sicher sein, die Tür vom Unternehmer ist offen, vom Gründer ist offen, super, jetzt kann ich da rein, jetzt kann ich eine Frage stellen. Wenn du, wie angesprochen, ein Großraumbüro hast, dann ist es natürlich schwieriger. Wir haben das bei uns so gelöst hier, dass ich da gibt es so, bei Amazon kosten die 5 Euro oder 10 Euro so Lichter, die du in den Kasten montieren kannst. Mhm. Und da kannst du draufdrücken und kannst die Farben wechseln zwischen Rot, Gelb und Grün. Ja? Und wenn da Rot ist, dann heißt das schlicht und einfach, kann ich ja am Computer mir draufkleben oder am Arbeitsplatz irgendwo draufkleben. Und wenn da Rot leuchtet, dann heißt das im Prinzip dasselbe, als wenn die Bürotür geschlossen wäre. Wenn Gelb leuchtet, dann halt, ja, bin ich zwar auch am Arbeiten, aber es ist okay, wenn es wirklich wichtig ist und muss jetzt nicht unbedingt ein Feuerwehrproblem sein. Und last but not least, Grün heißt, komm, frag mich, Ich bin jetzt da gerade vielleicht am E-Mails abarbeiten oder am irgendwelchen administrativen kleinen Scheiß erledigen, da kannst du mich jederzeit stören, komm einfach und stell deine Frage. Und ich glaube, wenn man das so regelt, ja, dann hat man schon sehr, sehr viel abgefangen. Natürlich nicht alles und natürlich funktioniert das intern besser wie extern, aber ich kenne auch Unternehmen, die das mit ihren Kunden genauso handhaben, ja, wo die sagen, lieber Kunde, unsere Kommunikationszeit, wie eben die Werbeagentur, habe ich angesprochen im Intro, unsere Kommunikationszeit ist zwischen 12 und 16 Uhr, wir würden uns wünschen, wenn du mit deinen Wünschen und Anliegungen genau in dieser Zeit uns kontaktierst. Funktioniert bei 90% aller Kunden auch. Bar Kunden hat man halt dann immer, wo es nicht funktioniert. Aber selbst da hat man dann schon 90% der Störungen auf einen gewissen Zeitraum gelegt. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich absolut top.
Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Mal dieses Thema, ne, Prozesse. Also sich tatsächlich zu überlegen, wie kann man das Ganze strukturierter gestalten, mehr Fokuszeit schaffen, Störungen vermeiden. Das heißt also, Prozesse sind für das Thema Effizienz total wichtig.
Absolut, absolut total wichtig. Und du hast ja, wir haben jetzt das Wiki auch schon angesprochen, ich habe schon ein bisschen über den Onboarding-Prozess gesprochen. Das ist einmalig eine Arbeit und es ist keine Arbeit, ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, die man sehr gerne macht. Ja, aber sich einfach mal hinzusetzen und so ein ich nenne es jetzt einfach Wiki zu erstellen, ist ein Game Changer. Und dieses Wiki muss ich ja als Gründer nicht selbst betreuen, nicht selbst erstellen. Ja, also ein Podcast zum Beispiel macht mein Assistent, ja, der schneidet die Podcasts, der lädt sie hoch, der erstellt alles rundherum, also kriegt von mir das Audio-File, alles rundherum macht er. Ja, und seine Aufgabe ist es aber auch immer ein genaues Wiki über den Prozess, den er da macht. Und wenn sich Dinge ändern, wie zum Beispiel beim Hoster irgendwelche Einstellungen ändern oder die woanders finden, dann ist es seine Aufgabe, genau das zu dokumentieren, zu verändern in diesem Wiki und neu zu gestalten. Ja, mit dem Hintergedanken, wenn er auf Urlaub ist, wenn er kündigt im schlimmsten Fall, ja, dass ich jemanden anderen eins zu eins vor diese Struktur setzen kann und diesen Prozess nachbilden lassen kann, ohne dass eben 20 Fragen aufpoppen. Ja. Ja, also das ist immer das Ziel und genauso sollte ich es mir auch überlegen, wenn ich jetzt komplett ahnungslos wäre, wie würde ich es einem komplett Ahnungslosen erklären, diesen Prozess? Mhm. Ja, und wenn ich das einmal mache, wohlgemerkt keine schöne Arbeit und keine besonders motivierende Arbeit, zumindest für mich nicht, manche machen es vielleicht gerne, aber ich schaffe mir zukünftig so viel Arbeit vom Leib. Ja, also einmal investiert diese Zeit, bekomme ich wahrscheinlich 100 oder im Unternehmerleben 1000 Mal zurück und das ist schon... Ja. Wirklich, wirklich wichtig. Und auch hier geht es wieder um Erwartungshaltungen. All das kann ich da reinbringen. Ja, von Kleinigkeiten, wie fülle ich einen Urlaubsschein aus oder was auch immer, bis hin zu großen Dingen. Alles, was sich irgendwie strukturieren lässt, alles, was sich irgendwie in einen Prozess gießen lässt, das baue ich dort ein. Und dann bin ich schon auf der Gewinnerseite, genau.
Eine Frage aus dem Team ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ich stelle sie jetzt erstmal trotzdem. Wie kann ich effizienter kommunizieren? Hättest du da so ein paar wichtige, ganz wichtige Tipps?
Ja, also zunächst einmal, auch hier ist der Sender immer wieder verantwortlich dafür, erstens mal, welchen Kommunikationskanal wähle ich. Ja, ich kann es jetzt aus meinem kleinen Unternehmen sagen, wie wir uns das ausgeschnappt haben. Wenn irgendwas dringend und wichtig ist oder wenn es irgendwo brennt, dann gibt es direkten Kontakt. Mhm. Sprich, der kommt zu mir und sagt, Thomas, das und das ist passiert oder er ruft mich an. Ja. Wenn es nicht dringend und wichtig ist und mehr Zeit hat, dann haben wir in meinem Unternehmen jetzt Google Chat, Slack kann man verwenden oder was auch immer man da verwendet. Da erwarte ich eine Reaktionszeit von 4 Stunden. Mhm. Ja, also jetzt innerhalb der Bürozeiten wohlgemerkt, ja, erwarte ich eine Reaktionszeit von 4 Stunden. Mhm. Und wenn ich was mir via E-Mail versende, dann erwarte ich eine Reaktionszeit von 24 Stunden. Und das ist das als Unternehmer, das den Mitarbeitern mitzugeben, dann weiß der schon, okay, welcher Kommunikationskanal könnte jetzt für mein Anliegen genau das Richtige sein? Ich will nicht, dass er mich anruft für etwas, was er in Google Chat oder in E-Mail mit mir erledigen könnte. Mhm. Ja, und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also da wirklich effizient kommunizieren ist wichtig. Und dann gibt es halt so ein paar Hard Facts. Also versuchen das Ganze, ich sage immer, wenn die E-Mail... No scroll. Also wenn du mir eine E-Mail schickst, ich will nicht scrollen müssen. Ja, auch dann ist es der falsche Kommunikationsweg. Mhm. Dann erzähl es mir entweder im Surefix, wenn dafür Zeit ist, oder dann ruf mich doch wieder an. Oder lass uns einen Termin vereinbaren, wo wir dann wirklich all diese Dinge abarbeiten. Ja, also die No-Scroll-Regel in E-Mails zum Beispiel. Oder wenn ich wirklich mal scrollen muss, dass dann wirklich ein Inhaltsverzeichnis am Anfang der E-Mail ist, damit ich einen kurzen Überblick mir verschaffen kann, wo steht was. Da gibt es viele, viele kleine Dinge. Wenn die der Sender beachtet, ja, dann tut sich der Empfänger viel, viel leichter und so ist es eine Win-Win-Situation im Prinzip für beide. Ja. Oder auch Meetings. Ja. Also bei Meetings gibt es ja auch viele, viele Möglichkeiten, das abzuhandeln. Also es gibt viele Möglichkeiten, viele Ideen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich glaube, wenn man hier wirklich als Unternehmer auch den Kommunikationsführerschein sich vornimmt und sagt, okay, wie will ich, dass in meinem Unternehmen kommuniziert wird, damit wirklich die Mitarbeiter produktiv und effizient sein können. Und wenn ich da einen gewissen Regelkatalog klingt immer so streng, aber einen Erwartungshaltungskatalog habe, dann werden sich die auch dran halten und dann wird alles viel, viel besser und viel, viel einfacher laufen.
Ja, ich notiere mir das mal auf unserer Podcast-Liste, effiziente Kommunikation. Können wir tatsächlich mal eine Sonderfolge dazu machen.
Sehr gerne.
Letzte Frage aus der Runde. Jetzt gehen wir mal weg vom Arbeiten und hin zu den Pausen. Mhm. Wie wichtig sind Pausen für effizientes Arbeiten.
Auch das ist natürlich enorm wichtig. Es gibt eine schöne Metapher, ja, von zwei Holzfällern, die in den Wald gehen und ihre Arbeit tun. Ein relativ alter, der schon ein bisschen gekrümmtes Kreuz hat und einen Fuß schon ein bisschen nachschleift, und ein junger Muskelprotz. Und die gehen in den Wald und wetten dann so, wer mehr Holz schlägert heute. Und dann gehen sie beide an die Arbeit und der Junge schlägert los, ein Baum nach den anderen fällt, bum, bum, bum. Und so nicht immer, aber relativ häufig, wenn er rüberschaut, sieht er den alten Mann sitzen. Und der Junge ist schon relativ siegessicher und am Abend zählen sie die Bäume. Und wer, glaubst du, hat mehr Bäume gefällt am Abend? Rat mal.
Ja gut, wenn du das schon so aufmachst, der Alte.
Der Alte, ganz genau. Was hat der Alte gemacht? Er hat nichts anderes. Er hat ja nicht nur Pause gemacht, was natürlich auch wichtig ist, sondern er hat auch seine Axt geschliffen. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist eine schöne Metapher für Pausen. Natürlich ist es wichtig, wie viel Zeit mache ich Pausen. Ja, es gibt ja diese Mikropausen, so 20 Sekunden, alle 20 Minuten mal aufstehen, sich bewegen, ein bisschen dehnen, kurz ein paar tiefe Atemzüge nehmen, vielleicht zum Fenster gehen, 20, 30 Sekunden einfach mal den Blick weg vom Bildschirm, alle 20 Minuten, dann stündlich so 5 Minuten eine kurze Pause und lange Pausen halt, klar, Mittagspause oder wenn der Tag länger wird, noch eine Nachmittagspause. Das ist eh alles klar. Ja. Aber ich glaube, viel wichtiger ist dieses Axtschleifen. Ja. Was mache ich in der Pause? Ja, wechsle ich vom Computerbildschirm auf den Smartphone-Bildschirm, um dort meine WhatsApps zu bearbeiten und mir ein YouTube-Video anzuschauen? Oder mache ich ein bisschen Bewegung, mache ein paar Atemübungen, mache ich vielleicht Gleichgewichtsübungen, einen netten Tratsch mit einem Kollegen, der nichts mit Arbeit zu tun hat, sondern wo es ums Private geht oder um irgendein Hobby geht. Also das ist fast für mich noch viel, viel wichtiger als die Zeit, die ich jetzt mit den Pausen verbringe. Das heißt, die Qualität der Pausen hat den entscheidenden Faktor und nicht, ob ich jetzt eine kurze Pause 3 Minuten, 5 Minuten oder 7 Minuten lang mache oder ob ich eine Mittagspause 20 oder 60 Minuten lang mache. Viel, viel mehr zählt, was tue ich in dieser Pause. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und wenn man da sich auch ein paar, und wir haben es vorher gerade besprochen, ein paar Gewohnheiten zurechtlegt, ja, und dann kann man da extrem viel erreichen und kann wirklich dann auch noch später am Tag produktiv sein, effizient sein und das nicht nur gefühlt, ja, sondern auch tatsächlich und messbar. Das ist der große Unterschied. Mhm.
Thomas, viele interessante Sachen, viel Input, vielen Dank. Zum Abschluss, das heißt ja oft, die Schuster haben die schlechtesten Schuhe. Gibt es auch bei dir im Alltag Situationen, wo du dann trotzdem, trotz deiner ganzen Erfahrung, trotz der ganzen Themen, die du ja auch selber aktiv spielst, wo du dann feststellst, also hier hätte ich auch noch ein bisschen Luft für besseres Selbst- und Zeitmanagement.
Ja, hundertprozentig. Also zunächst einmal eins vorweg, ich glaube nicht, dass es den heiligen Gral des Zeit- und Selbstmanagements gibt oder irgendwie sowas. Ja. Also das perfekte Zeitmanagement, das perfekte Selbstmanagement, das hat niemand, das gibt's nicht. Ich würde mich auch nicht auf die Suche danach begeben. Was ich halt mache und wo ich mir halt immer wieder auf die Spur komme, dass wieder mal was falsch fällt, ist wirklich Tagesreflexion, Wochenreflexion, Monatsreflexion. Mhm. Und im Moment habe ich jetzt gerade wieder für mich bemerkt, ja, ich springe schon wieder viel zu oft hin und her zwischen mehreren Aufgaben. Ich habe mir seit langer Zeit, ich habe immer mit einem MacBook und mit einem Bildschirm gearbeitet, jetzt habe ich hier zwei Bildschirme plus MacBook. Das sorgt schon gleich mal für viel, viel mehr Ablenkung plötzlich, ja, weil ja, da viel, viel mehr offen ist und da kann man ja dahin springen und dahin springen. Also da muss ich jetzt wieder viel, viel besser werden. Das ist ein großer Punkt. Und was ich jetzt wieder außer Acht gelassen habe, ist wirklich die Produktivität am Nachmittag bei mir. Ich gehe dann mittags meistens zum Sport und arbeite dann Nachmittag noch und da gibt es dann oft keine Deadline bei mir. Ja. Also das ist jetzt Nachmittagsarbeiten, ist jetzt für mich nichts, was ich tun muss, sondern was ich tun mag. Ja. Aber dann gibt es meistens so erst irgendwann um 18 Uhr treffe ich mich vielleicht mit Freunden im Kaffeehaus oder sonst irgendwas. Und dann diese Zeit ist absolut unproduktiv. Und da wieder mir zu sagen, okay, mach doch lieber am Nachmittag noch eine Stunde hochproduktiv und dafür geh dann ein Buch lesen oder sonst irgendwas oder spazieren oder irgendwas anderes. Also da auch hapert es wieder. Aber es ist immer wieder... Es wechselt einfach, ja. Also ich komme immer wieder auf andere Dinge drauf und du kannst auch nicht Zeit- und Selbstmanagement, wir haben es eh ganz am Anfang besprochen, das ist ein riesen Gebiet und dass da immer wieder sich irgendwo der Schlendrian einreißt, das ist vollkommen klar. Also ich habe immer wieder meine Baustellen, die ich bekämpfen muss.
Ja, immer wieder ein bisschen kalibrieren, ne? Das ist
ja ganz genau.
Auch durch diese Reflexionsgeschichten. Ich habe dich am Anfang gefragt, wie du in den Tag startest. Dann frage ich dich jetzt einfach zum Schluss noch, wie beendest du den Tag?
Ja, also wie beende ich den Tag? Das ist bei mir jetzt nicht so dermaßig ein Ritual. Sehr, sehr oft mit Lesen. Mhm. Ja, muss aber nicht zwangsweise sein. Manchmal mit Champions League.
Im Bett oder im Bett lesen
ja.
Oder noch?
Ja. Ja, das okay. Ist im Bett lesen dann. Also das dann ja, das schon. Mhm. Allerdings mit, also ich habe ein Kindle und Blaulichtfilterbrille. Das ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ah, und ja, manchmal mit Champions League Abend und ein paar Bier und manchmal einfach ins Bett gehen und gar nichts mehr tun. Also was ich vermeide, ist auf jeden Fall abends noch viel zu arbeiten und abends irgendwie mir Dinge anzusehen, die mich aufwühlen oder sonst irgendwas. Also das sind so die einzigen Regeln, die ich habe. Ansonsten bin ich, dadurch, dass ich um 5 Uhr meistens schon munter bin, bin ich halt jemand, der zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr schlafen geht. Und davor ändert sich das je nach, manchmal komme ich auch erst vom Kaffeehaus zurück oder habe mit Familie unterwegs oder sonst irgendwas. Da habe ich kein Ritual.
Okay. Thomas, vielen Dank. Viele spannende Dinge. Ich würde sagen, wir knüpfen daran einfach in den nächsten Wochen, Monaten mal punktuell an.
Super.
Heute haben wir, glaube ich, viele Grundlagen gestreift, mit denen man aber auch direkt loslegen kann, den eigenen Alltag effizienter zu gestalten. Thomas, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss, eine schöne Woche noch.
Tschüss.
Wer mehr Tipps von Thomas rund um das Thema Selbstmanagement haben möchte, kann direkt auch die Website von Thomas besuchen unter www.selbst-management.biz. Dort gibt es auch den großen Podcast, den Thomas hat. Es gibt die Bücher, den Blog, von dem er gesprochen hat. Von daher dort viele Tipps rund um das Thema Selbstmanagement. Ich packe die Adresse auch nochmal in die Shownotes. Jetzt aber vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.